Unbeschreibliches kommt dieser Tage ans Licht über das Regime des syrischen Diktators Assad. Vor allem aber Menschen kommen wieder ans Licht. Jahrelang wurden sie in unterirdischen Folterkellern festgehalten, manchmal jahrzehntelang ohne Tageslicht. Die Welt zeigt Sohail Hamvi auf dem Titel. Nach 32 Jahren wurde aus dem Said Naya-Gefängnis befreit. Erleichtert hält er seine Enkel im Arm. Aber wird Sohail Hamvi tatsächlich noch einmal wirklich ins Leben zurückfinden können? Sein Sohn war 10 Monate alt, als er in den unterirdischen Zellen des Gefängnisses verschwand, das Human Rights Watch das Schlachthaus Assads nennt. Manche Politiker haben es nun ganz eilig, Geflohene zurückzuschicken, wegen Wegfalls der Fluchtgründe. Für die Süddeutsche Zeitung eine unanständige Debatte, die nichts als Ressentiments schüre. Denn bei aller Freude über den Sturz des Regimes könne derzeit niemand sagen, wie es im Land tatsächlich weitergehen wird. Ein eindrucksvolles Interview mit dem syrischen Anwalt Anwar al-Bruni lässt ahnen, was in Syrien noch alles aufzuarbeiten sein wird. Al-Bruni saß selbst 5 Jahre lang im Said Naya-Gefängnis. Heute lebt er als Menschenrechtsanwalt in Berlin und berichtet der Süddeutschen, der Geheimdienst kannte mehr als 80 Arten der Folter und die unsagbaren hygienischen Verhältnisse in den überfüllten Zellen führten dazu, dass jede Wunde lange schwerte. Der Jurist hofft, Assad vor Gericht zu sehen, bei allem Respekt für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, am besten in Syrien selbst. Erst einmal gingen private Aufnahmen des Diktators in Badehose um die Welt. Für Zeitautor Florian Eichel nicht zuletzt ein Sinnbild dafür, wie der Kontrollverlust über das eigene Bild den Machtverlust von Al-Assad beschleunigte. Sein Kollege Thomas Assheuer fragt ebenfalls in der Zeit, was tun gestürzte Diktatoren, und führt allerhand Massenmörder an, die relativ unbehelligt ihr Leben genossen. Zum aktuellen Fall schreibt Assheuer bitter in der Zeit, aus humanitären Gründen, heißt es im Kreml, habe Russland dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad Asyl gewährt. Nun weiß man es, Humanität ist die Gastfreundschaft der Menschenfeinde, der Pakt zwischen Kriegsverbrecher und Schlechter. Assad verwandelte Syrien in die Hölle auf Erden, doch der Humanist Putin hat Platz für ihn, vielleicht sogar in seinem Paradies, dem Protzpalast am Schwarzen Meer. 17.000 Quadratmeter groß mit 47 Kanapés und Klobürsten für 700 Euro und einer Kapelle zum Beten. Harter Schnitt, denn angesichts der zutage tretenden Gräuel in Syrien wirkt alles andere klein. Die Krise um die Finanzen für die Berliner Kultur bleibt aber auch existenziell in anderer Weise. Der regierende Bürgermeister hatte ja kürzlich Mentalitätstipps gegeben, fand, die Kultur solle sich bei den Kürzungen im Haushalt nicht so anstellen und die Kassiererin angeführt, die nicht in die Oper ginge, aber dafür zahle. Weshalb die Taz umgehend eine Reporterin losschickte und im Foyer der Staatsoper auch eine Verkäuferin vorfand. Dazu unter anderem eine Lehrerin, einen Studenten und einen Soldaten. Politiker wurden an diesem Abend nicht gesichtet. In der Süddeutschen spießt jetzt der Schauspieler Ulrich Matthes die Äußerungen von Kai Wegner auf. Wie hochmütig gegenüber der Kassiererin. Gerade weil die Eintrittspreise dank der Subventionen bezahlbar sind, kann es sich jede und jeder leisten, in die Oper, ins Theater oder zu den Philharmonikern zu gehen. Kai Wegner spielt verschiedene Gruppen gegeneinander aus. Die Kassiererin gegen die angeblich elitären Opernbesucher. Daraus spricht eine Verachtung der Kultur. Genauso schlimm ist es, wenn Joe Cialo, der Kultursenator, behauptet, dass wir uns angeblich alle als ein Elitenprojekt verstehen. Das ist Quatsch, das ist die Rhetorik der AfD. Zwar ist derzeit schon wieder von Umschichtungen der Umschichtungen die Rede und nun soll angeblich alles so schlimm nicht werden, aber bis zum 19. Dezember gilt in Berlin einmal mehr, nichts Genaues weiß man nicht. Der Vertrauensverlust scheint kaum noch reparabel. Abschied nehmen die Feuilletons von Regisseur Wolfgang Becker, der mit 70 Jahren verstarb. Berühmt wurde der in Nordrhein-Westfalen geborene Becker mit seiner Wendezeitkomödie Goodbye Lenin, in der der junge Daniel Brühl die DDR für seine kranke Mutter noch ein wenig länger aufrecht erhält. So beschreibt es die Frankfurter Allgemeine und zitiert Regisseur Becker so: Es ging nicht um eine Sehnsucht nach der alten DDR, sondern um die Verteidigung der eigenen Lebensleistung und Vergangenheit. Millionen Menschen in Ost, West, Nord und Süd sahen die Tragikomödie im Kino. Goodbye, Wolfgang Becker. Was tun, wenn die Tage jeden Tag immer noch kürzer und die Weltlage gefühlt jeden Tag noch ein bisschen dunkler wird? Womöglich Trost durch Dubai-Schokolade, wenn man sie denn kriegt und sich leisten kann? Inzwischen ist sie ja auch beim Discounter angelandet, zu immer noch horrendem Preis. Güldene Verramschung? Eigentlich wirkt Schokolade beruhigend, manchmal sogar antidepressiv, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Mit dem Dubai-Turbo aber ist daraus etwas Euphorisierendes geworden, was man ohne Aldi in Zukunft womöglich viertelgrammweise auf dem Schwarzmarkt hätte dealen oder durch die Nase ziehen müssen. Der Schoko-Hype ist so irre, dass er ohne illegale Substanzen kaum zu erklären ist. Auf dem Online-Bazar kostet die Tafel angeblich gerade bis zu 170 Euro. Vielleicht ist der Hype um die Süßigkeit, was die Taz in ganz anderem Zusammenhang aber wirkungsvoll betitelt, nämlich gelungene Selbstverarsche.